Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, in und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Gewalt gegen Frauen ist ein sehr sensibles Thema und wir im Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband beschäftigen uns damit seit einigen Jahren schon. Hinsehen, Handeln, Helfen. Unter diesem Motto läuft zusammen mit dem Rheinischen Landfrauenverband seit geraumer Zeit eine Kampagne, die aufklären soll. Besonders Frauen oder auch Menschen, die helfen wollen. Hilfebedarf und Hilfestellung ist sehr individuell und gut gemeint, ist nicht unbedingt der Schlüssel zum Erfolg. Jede Frau bestimmt nämlich das Tempo ihrer Befreiung selbst. Eine letzte Anlaufstelle ist aber mit Sicherheit das Frauenhaus. In NRW gibt es ca. 70 staatlich geförderte mit Platz für ca. 700 Frauen und Kinder. Man schätzt aber, dass 1200 Plätze fehlen. Ich bin Heidrun Diekmann und freue mich heute auf Melanie Kaiser. Die ist Mitarbeiterin im Frauenhaus Warendorf. Liebe Frau Kaiser, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute zusammen sprechen können. Können Sie sich kurz vorstellen und Ihre Rolle im Frauenhaus beschreiben?
Genau, vielen Dank, Frau Diekmann, erstmal, dass wir hier so schön sprechen können über das Frauenhaus. Ich freue mich immer, wenn ich das Frauenhaus nochmal vorstellen kann. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Frauenhaus in Warendorf und arbeite hier mit den Frauen. Das heißt, ich berate die Frauen und helfe ihnen auf ihrem Weg in ein gewaltfreies Leben.
Wie lange gibt es das Frauenhaus schon? Sind Sie von Anfang an dabei, 20 Jahre, oder gibt es das schon länger?
Es gibt das Frauenhaus schon seit Anfang der 80er Jahre. Ich glaube, 1980 ist tatsächlich unser Gründungsjahr gewesen.
Das sind dann ja schon 46 Jahre. Das ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit.
Genau. Es gibt auch eine Kollegin, die bis vor kurzem noch hier gearbeitet hat, die sozusagen in dieser ersten Zeit auch mit dabei war und auch eine Vereinsfrau aus dieser Zeit, die das Frauenhaus wirklich mitgegründet hat.
Ja, spannend. Welche Hauptaufgaben hat Ihr Haus denn so?
Das Frauenhaus ist eine Zufluchtsstätte für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Das heißt, wir nehmen Frauen in Notsituationen auf, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Und da ist es mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Gewalt viele Gesichter hat. Also es gibt eben nicht nur die körperliche Gewalt, die ja auch besonders schlimm ist, sondern es gibt auch andere Formen von Gewalt. Psychische Gewalt zum Beispiel, natürlich sexualisierte Gewalt, aber auch finanzielle Gewalt zum Beispiel, wenn eben die Partner oder ihr Männer ihren Frauen das Geld vorenthalten. Und genau, also da gibt es viele Facetten. Die Täter können auch immer andere Männer sein, also beispielsweise Nachbarn oder auch, es ist nicht immer der Ehemann, sag ich mal, der die Gewalt ausübt, sondern wir nehmen Frauen auf, die eben von Gewalt betroffen sind, und wer der Täter ist, ist dann am Ende egal, genau.
Ja, aber das finde ich jetzt auch einen sehr interessanten Aspekt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich von Gewalt betroffene Frauen höre, dann habe ich natürlich das Bild der Gewalt durch den Partner vor mir. Und klar, dass es da gibt verschiedene Sorten von Gewalt, dass das psychische Gewalt genauso sein kann, finanzielle Gewalt, also das ist schon klar. Aber wenn Sie jetzt sagen, es kann unter Umständen auch der Nachbar sein, dann reden wir aber von Frauen, die nicht in einer Partnerschaft leben. Oder kann es tatsächlich auch sein, dass Frauen in einer Partnerschaft leben und der Nachbar in welcher Form auch immer Gewalt ausübt und sie nicht die Möglichkeit haben, sich in dieser Partnerschaft Hilfe zu suchen?
Es kommt eben vor, dass wir auch Frauen haben, die alleine leben, die beispielsweise durch andere Menschen von Gewalt bedroht sind. Also das können ja auch, es können eben Familienangehörige sein, es können natürlich auch Arbeitskollegen, Chefs oder sowas sein. Und wenn es da irgendwie um Stalking geht oder um, dass diese Täter die Frauen eben auch immer wieder kontaktieren und die Frauen keine Möglichkeit haben, sich zu schützen, dann ist es manchmal eben auch nötig, dass sie in ein Frauenhaus gehen, um den Abstand zu kriegen, damit ihnen auch geholfen wird, weil häufig natürlich auch eine psychische Belastung damit einhergeht, wo wir uns dann hier im Frauenhaus auch zusammen mit den Frauen drum kümmern.
Ja, das leuchtet ein. Das ist ja wirklich eine gute Maßnahme. Können Sie sagen, was leichter fällt, sich vom Partner zu lösen, zu trennen und diesen Schritt zu gehen, oder wenn man von einem Nachbarn, einem Familienangehörigen gestalkt wird oder sexualisierte Gewalt erlebt?
Ja, Gewalt in der Partnerschaft ist natürlich immer, oder in der Familie ja auch, es betrifft ja auch die Kinder häufig mit, ist natürlich immer besonders drastisch, weil es sehr schwer fällt, sich daraus zu lösen, weil der Partner ja eigentlich jemand ist, den man liebt, mit dem man auch zusammenleben möchte, mit dem man eigentlich ja auch eine Zukunftsperspektive hatte. Und es fällt eben sehr schwer, das anzuerkennen, dass da jemand eben gewalttätig ist und dass es nötig macht, diese Beziehung aufzulösen oder eben zu flüchten, wirklich auch vor diesem Menschen.
Und auch zu der Erkenntnis zu kommen, dass diese Gewalt wahrscheinlich nicht aufhören wird, sondern eher schlimmer wird, weil es ist ja immer so dieses gängige Klischee, dass es beim ersten Mal heißt, oh, kommt nie wieder vor, und einmal ist kein Mal, und ja, beim zweiten Mal ja, und dann wird ja alles immer irgendwie so ein bisschen entschuldigt. Und irgendwann muss man dann zu der Erkenntnis kommen, es wird nicht aufhören. Aber klar, in der Partnerschaft ist das schon ein etwas längerer Weg, als wenn der Nachbar Gewalt in welcher Form auch immer ausübt und man genau weiß, hier ist eine Grenze, das durfte nicht passieren. Aber wie muss ich mir denn jetzt so eine Aufnahme vorstellen, wenn eine Frau jetzt wirklich an den Punkt gekommen ist und Schutz sucht? Also in den seltensten Fällen fährt sie wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem Taxi vor, oder vielleicht doch. In welchem Zustand kommt die Frau an? Wie nimmt sie Kontakt auf?
Genau, das ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich haben Sie gerade gesagt, die Frau fährt vielleicht nicht mit dem Taxi vor, aber auch das kommt vor. Es gibt auch Frauen, die wissen, wo wir sind und die einfach vor der Tür stehen. Das ist natürlich etwas problematisch, wenn wir gar keinen Platz haben. Von daher ist es so, dass wir, wenn wir Platz haben, sind wir rund um die Uhr erreichbar. Man kann bei uns direkt anrufen und um einen Platz nachfragen. Wir bekommen aber eben auch Anrufe von Angehörigen, vom Jugendamt, von der Polizei. Genau, also je nachdem, wie die Situation ist, kann es ja auch passieren, dass es eine Situation gibt, in der die Gewalt eskaliert ist und die Frau ruft die Polizei zum Beispiel, und die Polizei bietet der Frau an, wir sorgen für dich um einen Frauenhausplatz, und möchtest du das? Und dann wird die Polizei das auch soweit begleiten, und wenn sie kann, auch die Frau ins Frauenhaus bringen. Aber die Frau kann auch selber bei uns anrufen und nachfragen, und dann erklären wir auch gerne, wie die Frauen hier leben, was die Frauen vielleicht mitbringen müssen und so weiter.
Ja, das habe ich auf Ihrer Homepage gesehen, dass es da eine ganze Liste gibt, was man am besten mitbringt, um auch dann den Weg eines anderen Lebens zu finden. Es steht aber auch ganz ausdrücklich da, man kann auch ohne alles kommen, weil in der Akutsituation ist das ja wahrscheinlich manchmal überhaupt gar nicht möglich, noch irgendwelche Sachen zusammenzupacken. Aber natürlich braucht man Ausweisdokumente, Papiere, um sich ein neues Leben dann aufzubauen.
Das ist auf jeden Fall, ist es sehr hilfreich, diese Dinge bei sich zu haben. Wenn möglich, kann man sie mitbringen. Wenn nicht, dann sind wir auch sehr geübt da drin, diese Sachen eben neu zu besorgen oder eben auch Hilfe zu leisten, ohne dass etwas mitgebracht wird. Also wir haben hier zum Beispiel im Haus auch immer einen Raum, wo wir Kleidung für Kinder und für Frauen haben, so dass man, es gibt ja auch Frauen, die kommen wirklich ohne alles, also auch Zahnbürsten, Haarshampoo, sowas haben wir alles da, Essenssachen, also man muss überhaupt nichts mitbringen, man kann einfach kommen. Wichtig ist, dass man eben erstmal geschützt ist, und alles Weitere klären wir dann hier vor Ort.
Und dafür sind Sie ja auch da. Das ist ja letztendlich Ihre Aufgabe, den Frauen den Schutz anzubieten und eben die Unterstützung, um wieder in ein anderes Leben finden zu können, in welcher Form dann auch immer eben. Ne?
Ja, und am Anfang ist es eben häufig so, dass wir erstmal die Situation klären. Woher kommt die Frau? Was ist eigentlich passiert? Was sind die nächsten Schritte? Möchte die Frau hier bleiben? Kann sie hier überhaupt bleiben? Ist sie hier sicher genug bei uns im Frauenhaus? Und dafür sind wir eben ein Team aus Sozialarbeiterinnen, die mit den Frauen arbeiten. Und ich habe eben auch Kolleginnen, die mit den Kindern arbeiten. Das heißt, wir gucken zusammen im Team, was sind so die nächsten Schritte? Müssen Anträge gestellt werden? Genau, und wir begleiten die Frauen auch gerne, weil wir eben wissen, welche Unsicherheiten bei den Frauen auch häufig sind. Ne, ich habe noch nie Geld vom Jobcenter gekriegt, oder ich habe noch nie, war noch nie beim Gericht. Da gibt es also große Ängste auch. Und ich sage immer, wir sind ganz nah dran an den Frauen und versuchen wirklich auch zu helfen, wo wir können. Also, und ich sage auch immer gerne, es gibt eigentlich nichts, was wir nicht machen.
Ja, und aber ich genau denke, das ist ja genau das Wichtige und die Aufgabe des Frauenhauses, weil die Frauen sind ja nicht nur körperlich geschädigt, sage ich mal, sondern oft ist ja auch ihre Psyche so beeinträchtigt, dass sie sich sehr klein fühlen und vielleicht auch nicht mehr wert sind, dass sie so dieses Empfinden haben. Und da ist es dann ja auch schon schwierig, loszugehen und zu sagen, so, ich brauche jetzt das und jenes. Und da ist Ihre Unterstützung dann ja auch ganz wichtig. Und da sind Sie da ja auch an der richtigen Stelle. Was erleben Sie denn häufiger, dass die eine Frau durch die Polizei gebracht wird nach Nachfrage? Weil ich denke so, wenn ich jetzt betroffen wäre, der Schritt in ein Frauenhaus ist ja schon ein ziemlich großer Schritt. Kommt es vor, dass Frauen im Vorfeld sich schon mal erkundigen, wie das denn aussieht und dass es dann vielleicht noch, ich weiß nicht, 4 Wochen oder 8 Wochen oder wie lange auch immer dauert, bis sie dann tatsächlich kommen? Oder ist es meistens nach einem Ereignis, dass da dieser Punkt ist, bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist Ende und ich muss kommen?
Genau, häufig wirklich nach einem Ereignis. Also wir haben tatsächlich beides, aber häufiger würde ich sagen, melden die Frauen sich aus einer Notsituation heraus, in der es eine Krise gibt, in der die Situation eskaliert ist zu Hause. Das ist ja auch der Moment, wo man Schutz braucht, wo man das Gefühl hat, jetzt kann ich hier nicht bleiben, ich bin so bedroht, der tut mir vielleicht was an oder tut meinen Kindern was an. Und dann ist es ja auf jeden Fall angezeigt, sich erstmal in Sicherheit zu bringen. Das ist ja erstmal das Erste, der erste Schritt. Und viele Frauen melden sich selber, also das häufiger auch als über die Polizei. Und es gibt es aber auch, dass Frauen sich im Vorfeld melden und noch ein bisschen Luft haben oder dass beispielsweise die Polizei den Mann schon der Wohnung verwiesen hat und die Frau einfach 10 Tage Zeit hat zu überlegen, was möchte ich jetzt eigentlich machen, solange mein Partner nicht hier ist, und sich dann eben melden und nachfragen. Wir sind für alles offen, weil die wenigsten wissen, glaube ich, wirklich, wie ein Frauenhaus funktioniert. Und ich sage dann immer ganz gerne, eine Bewohnerin hat mal zu mir gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass ich bei euch mein Leben ganz normal leben kann und dass meine Kinder bei euch ganz normal zur Schule gehen und ich einfach ein normales Leben habe, dann wäre ich schon eher gekommen.
Ja, das ist ja wirklich ein großes Lob, aber ich glaube, das ist genau das Problem. Frauenhaus ist auch so ein bisschen was Abstraktes und hat irgendwie so einen negativen Beigeschmack und jeder hat so seine eigene Vorstellung davon. Erzählen Sie doch mal, wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Wie sieht das typische Leben im Frauenhaus aus?
Genau, bei uns ist es so, in unserem Frauenhaus bewohnt jede Frau ein eigenes Zimmer mit ihren Kindern. Wir belegen die Zimmer nicht doppelt. Das ist in den meisten Frauenhäusern inzwischen so. Es gibt Frauenhäuser, die Apartments haben oder kleine Wohnungen. Bei uns gibt es ganz viel Gemeinschaft, also Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftswohnzimmer, Gemeinschaftsbadezimmer. Wir versuchen das immer so zu strukturieren, dass da nicht zu viele Frauen sich ein Badezimmer teilen müssen oder Kinder. Aber es gibt schon viel Gruppe und das mag jetzt vielleicht für manche auch komisch klingen oder beängstigend, aber es ist eigentlich so, dass die Frauen sich auch gegenseitig ganz gut unterstützen. Der Vorteil ist ja, es gibt eben andere Frauen hier, die Ähnliches erlebt haben oder eben auch für die Kinder. Es gibt andere Kinder, die was Ähnliches erlebt haben und dann hat man ganz schnell das Gefühl, ach, hier werde ich verstanden. Und das ist das, was wir Mitarbeiterinnen, den Frauen immer gerne signalisieren. Wir wissen, worum es geht. Du brauchst dich nicht schämen für das, was du erlebt hast, weil wir wissen, dass das für viele Frauen, die in Gewaltbeziehungen leben, einfach Alltag ist und wie schwer es auch ist, sich daraus zu trennen.
Ja, und viele Frauen haben ja auch das Gefühl, ich bin selber schuld, weil das ihnen ja auch immer suggeriert wird. Und der Täter suggeriert es ihnen ja auch. Wenn du nicht das und das gemacht hättest, hätte ich nicht so reagieren müssen. Das ist ja das, was man dann auch immer wieder hört und erlebt. Und das weiß man ja auch. Manipulation kann ja auch dafür sorgen, dass man das dann tatsächlich irgendwann auch selber glaubt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Gruppengefühl schon sehr positiv ist. Einfach die Erkenntnis, ich bin gar nicht schuld. Weil allen anderen ist es genauso ergangen und ich bin nicht alleine, ich bin nicht die Einzige, der das passiert ist. Was gibt es denn für strukturelle Herausforderungen, mit denen Sie so täglich konfrontiert werden? Also ich war sehr überrascht, wenn ich sozusagen wirklich sogar entsetzt, als ich gehört habe, dass der Aufenthalt im Frauenhaus selber bezahlt werden muss. Also ich habe immer gedacht, ein Frauenhaus ist ja wie ein Krankenhaus, nur eben, ich habe eine Krankenversicherung, gut, klar, dann komme ich ins Krankenhaus. Aber Frauenhaus staatlich gefördert, da gehe ich hin, weil ich ja Hilfe brauche und dass mein Aufenthalt dann auch zumindest für einen gewissen Zeitrahmen finanziert wird. Aber das ist ja nicht so. Und wie funktioniert das? Weil die meisten Frauen verfügen ja wahrscheinlich eher über wenig monetäre Mittel, um das zu finanzieren.
Genau, also es ist so, dass vom Prinzip her bis heute sozusagen, bis zu diesem Jahr, die Frauen den Frauenhausaufenthalt prinzipiell selber zahlen müssen, wenn sie überhaupt finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Mhm. Wenn nicht, dann nicht. Das ist ja klar. Wo nichts ist, kann ich auch nichts holen.
Und wer steigt denn dann ein? Wer übernimmt das dann?
Genau, also wenn die Frau Anspruch hat auf Sozialleistungen, zum Beispiel eben Jobcenterleistungen oder so, dann übernimmt das Jobcenter die Tagessätze hier im Frauenhaus. Es ist aber so, das muss ich dazu sagen, weil es ist im Grunde genommen ein Thema, was sich im nächsten Jahr erledigt haben wird, weil wir ja das Gewalthilfegesetz haben und das jetzt neu geregelt wird. Das heißt, das wird auf jeden Fall nicht mehr so sein. Die Frauen werden nicht mehr für ihren Frauenhausaufenthalt selber zahlen müssen. Das ist etwas, was wir über viele Jahre politische Arbeit auch erreicht haben, was ja auch richtig ist so. Genau, aktuell ist es noch so, würde jetzt jemand dieses Jahr kommen, müssten wir diese Tagessätze noch erheben. Ich sag mal so, das ist wie eine Miete. Das versteht sich wie eine Miete. Es ist auch nicht höher als eine Miete. Ja, und trotzdem ist es natürlich so, wenn ich noch die alte Miete habe oder ich habe noch andere Schulden und ich kann dem Frauenhaus nicht die Miete bezahlen, gut, dann ist das auch so.
Ja, also, aber
dann ist es einfach so. Also dann bleiben wir sozusagen auf diesem Geld sitzen. So, aber wir können natürlich nicht irgendwo etwas holen, was nicht da ist. Ne? Also
das heißt aber auch, Sie sind dann ja schon auch auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen.
Genau, wir sind immer auch auf Spenden angewiesen. Wir haben einen Förderverein, Frauen, die uns im Förderverein tatkräftig unterstützen, Spenden einsammeln, Infostände machen. Genau, und daher kommen dann eben auch diese Mittel, dass wir auch an der einen oder anderen Stelle den Frauen, sag ich mal, unter die Arme greifen können. Und dass hier keine Frau steht ohne Geld, ohne was zu essen, ohne
etwas. Also einkaufen müssen die Frauen dann auch selber? Also, oder ist das irgendwo, dass sie das zentral organisieren? Weil ich denke, mancher Frau fällt es ja vielleicht auch schwer, erstmal vor die Tür zu gehen, aus Angst, dem Partner zu begegnen.
Und genau, also es ist so, dass die Frauen hier erstmal ihr Leben ganz eigenständig leben, was eben auch heißt, sie kaufen für sich selber ein, sie kochen für sich und ihre Kinder das, was sie möchten. Es gibt auch keine Tagesstruktur, die festlegt, dann und dann wird gefrühstückt und dann wird Mittag gegessen. Das macht jede Frau so, wie es für sie und ihre Kinder eben auskommt. Wenn wir das Gefühl haben, es gibt eine Frau, die Angst hat oder die sich nicht raustraut, die sehr belastet ist, vielleicht da Unterstützung braucht, dann helfen wir, dann fahren wir mit, dann machen wir das zusammen, so lange, bis die Frau in der Lage ist, das eben selber zu machen.
Was ich mich schon eine ganze Weile frage, also wir als Kreisverband haben unser Frauenhaus hier im Kreis auch schon mal finanziell unterstützt, haben die Damen auch eingeladen, die uns einen auch schon sehr interessanten Bericht über ihre Arbeit gegeben haben. Aber ich könnte bis heute nicht sagen, wo das Frauenhaus hier im Kreis ist. Und da frage ich mich immer, die Nachbarn bei Ihnen, die wissen ja mit Sicherheit, dass das das Frauenhaus ist. Wie wird da eine Anonymität gewahrt, so dass die Täter also zumindest nicht so schnell vor der Tür stehen?
Also bei uns ist es ein bisschen eine besondere Situation, weil wir sind ein sehr ländliches Frauenhaus. Mhm. Passt ja auch zum Thema Landfrauen. Wir sind das ländlichste Frauenhaus in NRW.
Wow.
Und wie das so ist auf dem Land, kennt man sich natürlich. Und es gibt eben auch eine Landjugend hier zum Beispiel, die uns unterstützt. Und bei uns ist es so, dass wir gar nicht so anonym sind wie vielleicht andere Frauenhäuser. Weil wir das gar nicht, das können wir gar nicht hier auf dem Land, weil man eben Bescheid weiß. Mhm. Und da ist sozusagen die Unterstützung darüber, dass die Nachbarn mit aufpassen. Also für den Fall, dass zum Beispiel ein Auto hier irgendwie am Straßenrand steht, was unbekannt ist, dann rufen die Nachbarn auch schon mal an und sagen, habt ihr das schon gesehen? Da steht ein Auto, das kennen wir nicht, wir wollten euch Bescheid sagen. Also da gibt es sozusagen Schutz über diesen Weg, also darüber, dass man eben den Kontakt mit den Nachbarn hat, dass man eben ein gutes Miteinander hat hier auf dem Land.
Sehr schön. Also soziale Kontrolle positiv umgesetzt.
Genau. Ja. Ansonsten versuchen wir schon natürlich auch, dass der Aufenthaltsort der Frauen nicht bekannt wird. Also wir arbeiten insofern mit Anonymität, als dass wir auch bei Behörden und so weiter immer wieder auch sagen, es handelt sich hier um einen Frauenhausfall. Bitte seien Sie vorsichtig, geben Sie die Adresse nicht weiter und so weiter. Also da achten wir schon drauf.
Wie ist das denn mit den Kindern, die bei Ihnen dann auch ja sehr aus ihrer eigenen Umgebung rausgerissen wurden? Sie haben eben so schön gesagt, die gehen auch ganz normal zur Schule. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht immer so reibungslos ablaufen, oder?
Also erstmal funktioniert das relativ gut. Die Kinder sind ja auch froh, wenn sie wieder ihre Struktur haben, ihren Tagesablauf, andere Kinder treffen können, ein bisschen Normalität haben. Das heißt, die werden ganz normal hier an den Schulen angemeldet. Und wenn etwas problematisch ist in dem schulischen Zusammenhang, was ja bei jedem Kind auftauchen kann, aber natürlich bei Kindern, die von Gewalt betroffen sind, manchmal häufiger einfach vorkommen, dass sie nicht so gut stillsitzen können oder so, dann unterstützen wir die Frauen auch bei dem Kontakt mit der Schule. Wir gucken, was ist für das Kind irgendwie hilfreich. Es gibt Kinder, die können dann vielleicht erstmal nur einen halben Vormittag beschult werden, bis es dann irgendwann besser funktioniert. Und die Kinder werden auch in der OGS angemeldet, wenn wir das Gefühl haben, das ist für die Kinder und für die Familie gut. Da gucken wir immer so ein bisschen und sind ganz gut im Gespräch einfach mit den Schulen und so. Genau.
Das klingt gut. Merken Sie denn auch, Sie beobachten die Kinder dann ja vom Tag der Aufnahme, bis sie dann irgendwann hoffentlich mit der Mutter in eine eigene Wohnung ziehen kann, dass die sich entspannen, dass die aufblühen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas, was mich immer wieder sehr fasziniert. An den Kindern sieht man das immer besonders deutlich, dass sie oft kommen und misstrauisch sind, unruhig oder irgendwie nervös und erstmal Vertrauen fassen müssen. Und wenn die Kinder Vertrauen gefasst haben, dann ist es einfach so schön zu sehen, wie die so ganz selbstverständlich mit uns Mitarbeiterinnen auch umgehen und eben immer mehr in der Lage sind, auch ihre Grenzen zu äußern und wieder so ein bisschen zu sich selbst auch zurückzufinden. Also das ist an den Kindern und Jugendlichen wirklich sehr deutlich zu sehen.
Das klingt sehr schön. Vor allem, denke ich, ist das ja auch eine Bestätigung für die Mutter, die dann wahrscheinlich nach einem langen Leidensweg diesen Schritt gewagt hat, dass es der richtige Schritt war, wenn sie merkt, dass ihre Kinder sich entspannen und wieder ein Stück weit in eine Normalität finden. Welche politischen Maßnahmen würden Ihre Arbeit denn nachhaltig verbessern können?
Also auf jeden Fall fehlt uns immer noch Personal, also damit wir hier gut aufgestellt sein können für die Frauen und die Kinder und wirklich auch die Unterstützung leisten können, die es manchmal braucht in den Familien. Die Begleitung zu Gerichtsterminen zum Beispiel oder zur Polizei, zur Vernehmung oder andere Sachen. Dafür wäre es schon gut, wir hätten ein bisschen mehr Personal. Auch die Rufbereitschaften und so sind nicht gut abgedeckt. Also das hat man einfach vergessen, irgendwie reinzurechnen. Ich glaube, es ist bei uns sehr viel Idealismus dabei. Auf jeden Fall, wir machen alle unsere Arbeit sehr gerne. Und trotzdem wäre es natürlich schön, an der einen oder anderen Stelle eine Kollegin mehr zu haben. Genau. Und es bräuchte auf jeden Fall auch noch mehr Frauenhausplätze. Und es bräuchte vor allem auch Frauenhausplätze für Frauen mit besonderem Bedarf. Also beispielsweise Frauen mit Behinderungen oder Frauen, die einfach, es gibt auch Frauen, die zum Beispiel ein Alkoholproblem haben, die jetzt hier bei uns im Frauenhaus schlecht aufgehoben wären. Und es bräuchte einfach mehr spezielle Plätze für diese Frauen oder beispielsweise für Frauen mit älteren Söhnen. Ne? Bei uns ist das zum Beispiel so, wir können nicht, ich sag mal, junge Männer mit aufnehmen, die so 17 sind. Ich habe selber einen Sohn, der ist 17. Das wäre auch nicht gut in dieser Einrichtung, in unserem Frauenhaus. Es gibt inzwischen zum Glück Frauenhäuser, auch ganz in der Nähe hier bei uns, die eben Apartments haben, wo dann ältere Söhne mit aufgenommen werden können. Weil sowas bräuchte es. Bräuchte mehr spezielle Angebote. Aber es soll alles kommen. Also dürfen gespannt sein, was die nächsten 10 Jahre passiert.
Ja gut, aber es ist da viel im Fluss und das finde ich auch sehr positiv und wahrscheinlich dürfen wir nicht erwarten, dass alles von heute auf morgen geht. Also ich habe jetzt selbst die Erfahrung gemacht, es ist in der Politik angekommen, die Problematik ist bewusst und man tut etwas, aber das wissen wir ja, es dauert eben alles irgendwie seine Zeit. Wobei ich jetzt schon sehr schwierig finde, wenn ich jetzt noch speziellen Bedarf habe. Also erstmal ist es ja schon ein großer Schritt, sich überhaupt zu entscheiden, ich brauche Hilfe, wenn ich nicht gerade, ja, ich sage jetzt mal so grün und blau geprügelt worden bin, dass die Polizei sagt, jetzt raus hier, Sie müssen hier weg, zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Ihrer Kinder. Aber wenn ich dann noch Hilfebedarf habe, spezielle Bedürfnisse habe, dann wird es ja schon fast schier unmöglich oder sehr, sehr, sehr schwierig, zum passenden Zeitpunkt einen richtigen Frauenhausplatz auch zu bekommen. Also ich habe mir heute Morgen mal die Mühe gemacht und habe mal gegoogelt, um zu gucken, wie komme ich an einen Frauenhausplatz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es schon etwas schwierig, weil auf der Landkarte ist es sehr wenig. Also es gibt Freiplätze, die sind dann aber unter Umständen so weit weg, dass mir das in der Situation, in der ich mich dann ja befinden würde, überhaupt nicht weiterhilft. Und das finde ich tatsächlich sehr frustrierend. Und von deswegen kann ich das nur unterstützen, dass wir ganz, ganz viele Frauenhäuser brauchen. Wahrscheinlich ist es auch sinniger, kleinere Frauenhäuser zu haben. Und dafür aber viele, dass die auch in einer Erreichbarkeit sind.
Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Das ist auch auf jeden Fall politisch so gewollt und geplant, dass es einen Ausbau von Frauenhausplätzen gibt, auch von Plätzen für Frauen oder eben auch Kinder mit besonderen Bedarfen. Für den Fall, dass man eben jetzt in der nächsten Zeit betroffene Frau ist, ist es immer gut, sich im Frauenhaus einfach zu melden. Also wir sind ganz offen immer auch für Anrufe, wenn betroffene Frauen anrufen. Wir helfen immer gerne weiter. Manchmal wissen wir auch einfach, welches Frauenhaus kann man anrufen. Ja. Wir zum Beispiel sind das einzige Frauenhaus in NRW, was Haustiere mit aufnimmt, also Hunde und Katzen. Genau, das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Dass wenn ich also ein Haustier habe und dieses Haustier ist wirklich wie manche Frauen, die hier wohnen, sagen, das ist wie mein Kind, dann möchte man das natürlich nicht zurücklassen. Und da gibt es dann eben auch, helfen wir, also auf jeden Fall helfen wir immer gerne weiter. Ich kann nur immer wieder sagen, immer gerne anrufen. Ich habe auch schon manchmal Nachbarn oder Angehörige am Telefon gehabt, die gesagt haben, ich habe jetzt gedacht, ich rufe mal im Frauenhaus an, ich muss mal fragen, was soll ich da machen? Also wir sind da immer gesprächsbereit.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall dann auch schon mal gut. Also wir haben ja diese Kampagne, die ich eingangs erwähnt habe, gemacht, Hinsehen, Handeln, Helfen. Und unter anderem auch eine Social-Media-Kampagne. Und da wurde uns dann auch mitgeteilt, also egal, was wir machen zu diesem Thema, wir sollten immer am Schluss die Nummer des Hilfetelefons einblenden. Und das wäre jetzt auch so zum Ende hin meine Überlegung. Also wenn ich jetzt in der akuten Notsituation bin, ich habe jetzt aber auch noch nicht die Polizei da gehabt, der Täter hat vielleicht warum auch immer das Haus verlassen und ich weiß, ich muss jetzt hier weg. Wenn ich da das Hilfetelefon anrufe, sind die dann auch in der Lage zu sagen, Moment mal, ich gucke mal, wo der nächste Frauenhausplatz ist, weil selber bin ich ja wahrscheinlich psychisch nicht mehr in der Lage, mich wirklich ausführlich zu kümmern. Oft muss es ja auch dann schnell gehen.
Genau, das Bundeshilfetelefon ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Da kann man immer anrufen. Die sind rund um die Uhr erreichbar, auch wenn man beispielsweise nicht Deutsch spricht, sondern eine andere Sprache, dann können die eben Dolmetscherinnen hinzuziehen. Die können auch auf jeden Fall auf die Datenbanken zugreifen. Wo gibt es freie Plätze? Die stellen auch den Kontakt her zu dem Frauenhaus, wenn man das selber nicht mehr kann. Also die geben nicht nur die Nummer raus, sondern rufen auch an. Wir haben ja schon Konferenzschaltungen gehabt. Die beraten auch zu dem Thema. Das heißt, wenn ich mir noch gar nicht sicher bin, will ich überhaupt gehen oder kann ich überhaupt gehen, weil vielleicht mache ich einen Fehler, wenn ich jetzt gehe, habe ich vielleicht noch andere Möglichkeiten, dann beraten die eben auch und können natürlich auch die Beratungsstellen vor Ort weiterempfehlen und so weiter. Also da hat man auf jeden Fall eine gute Adresse mit dem Bundeshilfetelefon.
Ja, das ist schon sehr gut. Ja, vielen Dank, Frau Kaiser, für diese vielen Informationen rund ums Frauenhaus. Und ich hoffe, dass die eine oder andere Betroffene, die das jetzt vielleicht hört, also so motiviert ist, dass sie sagt, ich wage diesen Schritt, weil ich denke, eins ist ganz klar, und das ist uns als Frauenverband auch ganz wichtig, niemand, keine Frau muss Gewalt aushalten. Es gibt Hilfe und solidarisch stehen wir alle dahinter. Jetzt haben Sie das letzte Wort. Haben Sie Botschaften, Wünsche an betroffene Angehörige oder die Politik oder auch die Öffentlichkeit, die Sie zum Schluss jetzt mal so formulieren möchten?
Ich möchte gerne den betroffenen Frauen sagen, dass sie sich trauen dürfen, bei uns anzurufen, dass sie sich trauen dürfen, sich Hilfe zu holen, wie Sie gerade gesagt haben, das nicht aushalten müssen, aber zumindest eben sich auch auf den Weg zu machen, den ersten Schritt in ein gewaltfreies Leben zu gehen. Und ich glaube, dass auch das ist, was ich gerne der Öffentlichkeit und der Politik sagen möchte. Ich fand das ganz schön bei dem Prozess in Frankreich. Manche haben es vielleicht mitgekriegt. Die Scham muss die Seite wechseln. Und ich glaube, das ist wichtig. Das müssen wir immer sagen. Nicht das Opfer hat die Schuld, sondern der Täter hat die Verantwortung. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da noch mal mehr hingucken, wie weit wir die Männer ins Boot holen, aber auch eben zur Verantwortung ziehen, wenn es eben zur Gewalt kommt in der Partnerschaft.
Ja, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort und das kann ich nur unterstützen. Und ich denke, das sollten wir versuchen, jeder Frau bewusst zu machen. Niemals ist das Opfer schuld, auch wenn etwas anderes suggeriert wird.
Gut.
Dankeschön, Frau Kaiser.
Gerne, danke.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.